Sie hören die Sendung Dick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Frauen und Männer, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt. Von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Sascha Christian, IT-Administrator aus Bartenstein. Guten Abend, Sascha.
Hallo, Nick.
Sascha, du bist IT-Administrator. Was muss ich mir darunter vorstellen?
IT-Administrator, ich administriere Rechensysteme, Client-Server-basierte Systeme, mache den allgemeinen Benutzersupport, entwickle Webseiten, erstelle Multimedia-Präsentationen,
Also du hast dich auf eine Sparte verlegt, wo ein normaler Mann von der Landstraße, so wie ich einer bin, sich schwerlich was drunter vorstellen kann. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Du kommst ja aus der Musik.
Ja, ich komme aus der Musik, das ist richtig. Ich mache schon seit gut 20 Jahren Musik, 25 jetzt schon, von Kindesbein an. Und das Interesse ist immer größer geworden mit der Musik, mit den Instrumenten, Gitarre spielen, Keyboardunterricht habe ich gehabt. Dann in Bands gespielt, auch bei den Arrows und bei der RS Blues Band habe ich gespielt und dann eigene Projekte noch mit Scarp Music. Das war ein Duo zu zweit, nur Akustikgitarre, Bass und Gesang. Dann die Akustikgitarre-Kombo, da waren wir dann zu dritt, zu viert teilweise, nur mit akustischen Instrumenten. Heutzutage natürlich nicht unplugged, sondern schon mit Kabel. Und das Interesse ist eben immer mehr gewachsen, auch in die Audioproduktionsgegend und in die Videoproduktion. Und durfte zum Glück von einem Erfahrenen unterstützt worden sein, der auch sein eigenes Tonstudio hat. Und dadurch verbinde ich im Prinzip die IT, den IT-Bereich komplett mit Audio und Video.
Also, um es mal mit meinen Worten einfach zu sagen, du betreibst Kommunikation auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Genau.
Musik, Band, ist klar, kennt jeder, kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber jetzt kommt dann noch diese technischen Dinge, die es ja vor 50 Jahren oder was weiß ich noch gar nicht gab, hinzu, die also, wie soll ich denn sagen, die heute aus unserem normalen Leben gar nicht mehr wegzudenken sind oder ist.
Ja, das ist richtig, weil die IT hat im Prinzip den größten Raum von uns eingenommen. IT ist allgegenwärtig, selbst auch in der Audio, in der Musik. Heutzutage geht ohne ein Tablet nichts mehr auf der Bühne teilweise. Da werden die Klicks übers Tablet eingespielt oder irgendwelche Samples, die man vorher produziert hat. Die Verschmelzung, es ist nicht mehr so wie früher, so alt bin ich auch noch nicht, aber vor 40 Jahren gab es große Röhren, Mischpulte von Neve oder noch anderer Hersteller. Dann gab es Röhren, da muss das Pult erstmal eine Woche laufen, damit es überhaupt warm ist, damit man mitarbeiten kann, sonst kam kein gescheiter Klang raus. Und das gibt's heute nicht mehr. Heutzutage ist alles digital und wenige arbeiten wirklich noch mit rein analogen Pulten. Die sind alle auf digitaler Ebene. Und wenn heutzutage eine Band auf die Bühne geht, dann haben sie manchmal nicht mal mehr einen Tontechniker dabei. Die haben eine kleine Core-Einheit, also eine Kerneinheit, wo im Prinzip das Digitalmischpult steuert und abgemischt wird übers Tablet. Da ist IT mit drin. Das ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Das funktioniert heutzutage über WLAN oder über das reine Kabelnetzwerk. Das ist im Prinzip mein Steckenpferd und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, das miteinander zu verbinden, IT, Audio und Video.
Im Grunde genommen eine Riesenerweiterung für die Kreativität, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, digital ist das Nonplusultra, ohne das geht gar nichts mehr oder fast nichts mehr. Oder wie sieht es aus?
Naja, das ist immer so eine Geschmacksfrage, sage ich immer. Der eine, der mag die Suppe eher salzig, der andere eher nicht so. Das digitale Signal ist halt von Grund auf trocken und man kriegt es auch nicht wirklich, ein bisschen wärmer vom Klang her. Ne? Man setzt heutzutage ja viele Preamps wieder ein, die mit Röhren bestückt sind, um zumindest diesen Touch und Charme von Röhre wieder zu haben. Ja, da muss man dann schon tief in die Tasche greifen, um so einen guten Sound zu kriegen. Es ist zwar machbar, aber ich bin nach wie vor der Typ, der eher auf analog steht, obwohl ich auch mit digital arbeite. Da kommt man eigentlich einfach nicht drum rum. Ne? Vor allem, wenn es größer wird, wenn eine größere Band ist mit 10 Mann und man hat vielleicht noch einen Wechsel drin, einen Bandwechsel, tut man sich mit dem Digitalpult halt einfacher, wie eine 52-Kanal-Konsole aufzustellen und die abzumischen und nachher muss man alle Regler neu drehen. Ne? Da macht man zwei Vorlagen, sage ich mal, um es einfach auszudrücken. Da stellt man das einmal ein, da kommt die nächste Band, die stellt man es auch ein, speichert es jeweils und dann zwei Tasten und dann schiebt sich die Regler wie von Geisterhand. Ne? Das ist schon toll.
Eine riesentechnische Meisterleistung, die sich dann plötzlich, wenn man so will, katapultiert hat.
Ja, das stimmt.
Und klar, geht, je größer die Einheit dann ist, umso mehr kostet sie natürlich, genau wie mit dem Auto. Nicht?
Das ist richtig.
Innen noch ein Lämpchen und vorne noch ein Lämpchen und klar, es ist eine Kostenfrage, aber da du ja, wie du sagst, aus der analogen Geschichte herauskommst, diese Röhrengeschichte, das kenne ich ja auch noch, das sah toll aus, aber bis das Ding endlich mal, ja.
Ja, und heutzutage kann man sich dann auch die Haare föhnen am Zähler, wenn man, wenn man das mal anschaltet. Ne?
Wir haben im Vorgespräch, oder du hast mir im Vorgespräch erzählt, also Band eine Sache, aber du bist immer schon technisch versiert gewesen.
Das ist richtig, ja, genau.
Ist ja so für mich alten Knaben immer, ich stehe dann da davor und denke, oh, ist das schön. Aber wenn ich jetzt auf den verkehrten Knopf drücke, ist alles gelaufen. Wie sieht's bei dir aus mit der technischen Visiertheit? Wie weit geht die?
Die geht sehr weit. Nachdem mein erster PC war ein Schneider CPC 464, ne, haben vorhin ganz kurz im Vorgespräch schon gesagt, da gab es noch nichts, im Prinzip, wo automatisch läuft. Man musste erstmal programmieren, damit überhaupt was anspringt. Ja, und es hat sich fortgeführt bis heute. Ne? Also da wurden dann die Rechner auseinandergeschraubt, da wurde auch mal ein Mischpult aufgemacht, da wurde alles Mögliche zerlegt, man hat es wieder zusammengebaut. Ich sage dann immer, wenn was übrig bleibt und es funktioniert trotzdem, war es nicht wichtig, dann braucht man es nicht. Bis jetzt hat alles funktioniert. Und ja, technisch versiert. Meine Großrechnersysteme habe ich ja auch betreut von IBM. Das geht dann bis auf die Power 6 Maschinen. Vor 3 Jahren die größten, die IBM gebaut hat in der Power-Gegend. Und ja, da ist man dann schon.
Da ist man dann schon heftig unterwegs.
Da ist man sehr heftig unterwegs. Ja. Ne? Das, ab und zu fühlt sich dann der Kopf auch ein bisschen größer an, wie er letztendlich ist, weil so viel Input reinkommt. Man muss sich ja immer ständig weiterbilden. Das entwickelt sich alles rasant schnell weiter. Ich kann mir heute einen PC kaufen, in 2 Wochen ist er schon alt. Ne?
Oder wenn du dir heute einen PC kaufst, ist der schon alt.
Dann ist er schon alt, genau. Man kommt eigentlich gar nicht mehr, man kann den Fortschritt eigentlich gar nicht mehr aufholen. Das geht überhaupt nicht mehr. Gute ist, dass es noch ein bisschen beständig ist, damit, sagen wir mal, so zwischen 2 bis 3 Jahre, damit man ein gewisses Level hat, wo man sagen kann, ich kaufe mir heute einen PC, der muss die Ausstattung haben. Ich frage natürlich, wenn mich jetzt jemand fragt, was soll ich mir für einen PC kaufen, ist meine erste Frage immer, was willst du damit machen? Weil dementsprechend richtet sich das dann auch, weil ich kann mir einen PC kaufen für 1.000 Euro, nutze aber davon vielleicht bloß 300, weil ich nehme es zum Briefe schreiben, Internet surfen, E-Mails checken und Facebook. Gut, dann sind 1.000 Euro sehr sportlich. Ne? Wenn ich natürlich spiele, dann habe ich wieder andere Anforderungen. Wenn ich dann sage, ich möchte Home Recording machen, baue mir da was zusammen, dann sind dann natürlich auch andere Anforderungen. Und da ist natürlich dann auch wieder eine Budgetfrage. Ne? Wie hoch gehe ich? Was will ich damit machen? Und dementsprechend richtet sich's. Und man hat heutzutage zum Glück noch die Chance, ein Level von bis zu 3 Jahren zu haben, so Pi mal Daumen, dass ich mit dem Equipment, das ich mir dann hole, ob das ein Rechner ist, Audiotechnik, gut über die Runden komme in der Zeit, ohne dass ich Angst haben muss, oh Gott, das ist schon wieder alt, ich brauche was Neues nach einem halben Jahr. Ne?
Klar, man möchte immer gern, also wenn man in dieser Branche unterwegs ist oder gerade in der Musik, möchte man immer auf dem neuesten Stand sein. Je mehr Speicherkapazität da ist oder die ich dann nutzen kann, zumindest einmal vorübergehend, soll das natürlich ein Ding haben wie ein Lastwagen. Alles technisch gesehen machbar, denke ich mal jetzt. Trotzdem ist es eine Kostenfrage und es ist dann auch eine Frage, ja, wie weit kann ich das Ding dann selber noch bedienen? Brauche ich dann schon ein Hochschulstudium oder mache ich das nach dem Motto Lerum Larum Löffelstiel?
Das ist richtig, das ist korrekt. Das beste Beispiel dafür ist ja im Prinzip Windows von Microsoft. Da bin also selbst ich der Meinung, dass teilweise ein normaler Benutzer, der daheim sitzt, auf dem Sofa mit seinem Laptop oder mit seinem Tablet oder in seinem Heimbüro, kann manche Dinge einfach nicht mehr so bedienen. Es gibt zwar Quellen ohne Ende im Internet, bloß Google-Suchmaschine anschmeißen, dann spuckt er dir 20.000 Seiten aus, wo man was nachlesen kann. Aber man muss meiner Meinung nach schon teilweise sehr technisch versiert sein oder auch verstehen, was das Programm letztendlich macht, damit man es auch bedienen kann. Selbst es fängt an bei den einfachsten Einstellungen. Wie groß sind meine Symbole? Wo schiebe ich sie hin? Wie kann ich ein neues Symbol auf dem Desktop machen? Und so weiter. Da gibt es unzählige Varianten.
Du hast die Google-Suchmaschine erwähnt. Dazu fällt mir ein, da müsste ich mich auch mal hineinbegeben, anzufragen, wie koche ich ein hartgekochtes Ei weich?
Ja, das wäre mal eine Frage, die man da reinschreiben könnte. Ich garantiere dir, du kriegst eine Antwort. In irgendeinem Forum auf Seite 576, ganz unten steht wahrscheinlich die Antwort.
Gut, später, wenn ich dann heimkomme, werde ich das gleich mal ausprobieren, nicht? Du da von denen 20.000 Seiten gesagt hast.
Probier's mal aus.
Sascha, du hast uns Musik mitgebracht. Was hören wir von dir?
Ja, ich habe dir mitgebracht, das ist eine Eigenkomposition, die hat mein Vater geschrieben. 1966 bis 68, in dem Dreh muss das gewesen sein. Ja, heißt Yellow Day von den Arrows. Wir haben es aufgenommen für einen Kurzfilm. Das wurde extra dafür auch aufgenommen und lief auch in Bad Mergentheim im Kino 2013.
Also hör mal rein.
Everybody gonna play on the yellow day. Said it's fine, and if you think that you love her, you may go to her tonight, tonight, tonight. You may go to her tonight. Oh, well, you may go to her tonight. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Gonna
eine Wahnsinnsnummer, die dein Väterchen da geschrieben hat, 1965.
Dankeschön.
Das war die Zeit gewesen, wo auch ich noch Haare auf dem Kopf hatte. Man kann sich's nicht mehr vorstellen, aber auf Bilder ist es belegt. Ich hatte noch Haare auf dem Kopf. Wir haben uns im Vorgespräch, beziehungsweise du hast mir im Vorgespräch einiges erzählt. SAP.
Richtig.
Jetzt leg los.
SAP, ja, zu SAP kam ich auch durch einen Zufall. Ich hatte Ausbildung abgeschlossen, habe anschließend gesagt, okay, das reicht mir nicht als Informatikkaufmann. Ich möchte noch was draufsetzen, habe dann bei der IHK den Netzwerkadministratorkurs gemacht. Es ging ein Vierteljahr mit Druckbetankung und dann waren wir IHK-Netzwerkadministrator zertifiziert. Ja, das fiel mir zum Glück recht leicht, da ich die Möglichkeit in der Firma bekommen habe, mich da auch selber weiterzubilden und auch die technischen Geräte zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Gerade im Client-Server, also PC- und Server-Bereich, da gut auszutesten und auszutüfteln. Und dann kam ein Kollege zu mir, der hat damals einmal SAP-Einführung erst gemacht. Das muss 2006 ungefähr gewesen sein, genau 2006. Und fragt, du, wir brauchen noch einen Mann in der SAP-Administration, hast du Bock? Zu dem Zeitpunkt war ich im IT-Support an der Hotline und im allgemeinen Benutzer-Support im ganzen Betrieb unterwegs. Und habe gesagt, ja, machen wir. Okay, dann ab 1. September muss es gewesen sein. Genau, ab September bist du dann bei mir in der Gruppe, regeln wir. Und dann habe ich SAP-Administration gemacht. Dann immer schön fleißig nach Waldorf gefahren, um die Schulungen zu machen, damit man auch zertifiziert ist nachher. Und habe dann 8 Jahre lang SAP-Administration gemacht mit unzähligen Updates, Release-Wechsel, was man eben so macht im SAP-Bereich, darunter auch die Großrechenbetreuung von IBM. Es lief alles auf IBM mit OS 400, also AS 400, manchen bestimmt auch noch ein Begriff. Ja, und habe SAP betreut im großen Stil Administration, ja.
Wenn ich SAP höre, gut, dann denke ich an die SAP Arena, weil ich ja da immer schön dran vorbeifahre. Und denkt, irgendwie muss der das, oder das, man, das, wie heißt der nochmal, der Mensch?
Dietmar Hopp.
Dietmar Hopp hat es ja nicht alleine gemacht, er hat es ja mit 2, 3, 4, 5 Leuten oder vielleicht auch mehr.
Ursprünglich waren sie zu zweit, den zweiten Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Die waren, ja, IBM-Techies waren das, die haben auch da ihre ERP-Systeme da entwickelt bei IBM und betreut und haben sich dann selbstständig gemacht und haben die SAP gegründet, ne? In Waldorf. Gleich neben Heidelberger Druck.
Waldorf Astoria Salat fällt mir dazu ein. Fantastisch. Aber gut, ist ein anderes
Traum.
Thema. Für was braucht man diese großen Programme?
Ja.
Oder wo ist der Einsatz?
SAP ist natürlich ein Warenwirtschaftssystem, ein ERP-System, wie es zum Beispiel auch ProAlpha gibt oder Navision von Microsoft. Ja, da läuft die zentrale Verwaltung drüber. Das fängt an vom Einkauf bis übers Finanzwesen, PA, die Personalabteilung mit Human Resources, dann die komplette Logistikabwicklung mit Compliance, also Sanktionierungssystem. Mhm. Welche Güter darf ich in welches Land verschicken? Es gibt ja auf manche Sachen ja Sanktionen, die da nicht ausgeliefert werden dürfen. Das muss ja auch kontrolliert werden. Die komplette Zollabwicklung. Produktionsabläufe sind auch komplett in SAP mittlerweile integriert. Da gibt es dann auch diese Manufacturing Engineering Tools, die komplette Produktionslinien verfolgen. Überall ein Barcode-Kleber drauf, dann läuft das Produkt weiter, wird abgescannt zum nächsten Schritt, bis am Schluss zur Verpackung rein ist. Dann weiß SAP genau, wie viele Stück sind in diesem Karton drin, auf dieser Palette drauf. Und am Schluss kann man es komplett nachvollziehen. Also das ist komplett gläsern. Produktionsabläufe abzustimmen, Lagerverwaltung und bei großen Unternehmen und Konzernen, ob das jetzt auch Biochemie ist, große Wirtschaftsunternehmen. Ich habe bei IBM Papst damals gelernt, die haben das auch, das geht ja auch weltweit. Alles, was eine gewisse Größe erreicht, muss natürlich die Anforderung haben, ich muss das irgendwie verwalten können und dafür braucht man diese großen Programme letztendlich, ne, die sehr komplex sind, teilweise auch sehr kompliziert, aber das steckt eben schon drin. Hat eine Komplexität in der Größe, ne?
Also das, was früher der gute alte Kaufmann gemacht hat mit Bleistift und so nach dem Motto, ist jetzt, hat SAP umgesetzt auf Modern Times, sage ich einfach mal.
Ja, schon sehr früh, ja.
Ja, und ich sag's mal so, weltweit gibt es kein besseres System. Also das ist jetzt keine Welt. Also wenn mir einer sagt, SAP, war ich klar, was los ist. Nicht? Aber wie du die anderen Programme da genannt hast, das sind für mich böhmische Dörfer. Ganz einfach, ich habe mit denen auch nichts zu tun.
Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt mittlerweile einige Warenwirtschaftssysteme, aber SAP, so wie man es auch manchmal hasst, es gibt für mich kein besseres System oder ein schöneres System, wo man drin arbeiten kann. Es ist komplex, es ist riesengroß. Die ändern ihre Namen von den einzelnen Modulen schneller, wie manche sich umziehen. Aber es ist nach wie vor das beste System. Also ich habe schon genügend gesehen.
Ja gut. Frage jetzt, es ist so, vom Einkauf, also wenn ich jetzt eine Firma habe, nehmen wir mal an, vom Einkauf, also Waren, die zu mir reinkommen, die dann entweder weiterverarbeitet werden oder auch nicht, oder ich produziere selber was, das kann dieses System erfassen bis zur Endauslieferung.
Ja.
So irre. Du sparst von großen Einheiten, also für Großfirmen jetzt. Wie weit geht das trotzdem runter, auch das kleinere Firma da dran?
Es gibt kleinere Versionen dafür. Da gibt es zum Beispiel dieses SAP Business One. Das wurde vor einigen Jahren auch extra entwickelt, um auch den kleinen Mittelstand, sage ich jetzt mal vorsichtig, bedienen zu können. Das gibt es auf jeden Fall. Also da gibt's kleinere Varianten. Ich kann allerdings das Preisklasse nennen. Die weiß ich jetzt im Moment nicht, in welcher Preisklasse die liegen, aber gibt auf jeden Fall abgespeckte Versionen.
Also ein System, wenn man so will, für alle Eventualitäten.
Ja, genau. Mit dem SAP-Touch aber. Also der bleibt drin. Ja.
Und du sagst, die wechseln die Namen der...
Ja, in den kleineren Anwendungen eher nicht, aber in den großen. Ne? Weil die Module, das ist ja alles modular aufgebaut. Man kann sich das ja selber zusammenstellen. Es gibt ein Grundsystem, mit dem kann man arbeiten im Standard. Man kann aber auch selber darin entwickeln und diese einzelnen Module auch modifizieren, nennt man das so schön. Ne? Im SAP-Jargon heißt es, man modifiziert eine Transaktion. Eine Transaktion ist dann wieder runtergebrochen, ein kleines Programm oder ein Bild, mit dem man dann arbeitet. Ne?
Als du zu SAP bist, also für diesen Kurs da zu machen, was musstest du da mitbringen? Oder wenn ich jetzt sage, ich will da hin, ich stehe da auch gerne mal ein bisschen mitmachen, da sage ich, oh, auf dich haben wir genau gewartet.
Das ist kein Problem, kannst du dich anmelden. Also was bringt man mit? Also man sollte auf jeden Fall ein gewisses IT-Verständnis mitbringen. Man muss auf jeden Fall sich auch in der Infrastruktur, sprich Netzwerk, auskennen. Diese Namen sollten einem auf jeden Fall geläufig sein. Ja, man sollte auch auf jeden Fall schon mal SAP gesehen haben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich war in der Administration, ich habe also keine einzelnen Module betreut, sondern das komplette System am Leben gehalten im Prinzip. Da sollte man dann schon auch, wie gesagt, Netzwerkinfrastrukturwissen haben und man sollte SAP auch schon mal gesehen haben. Oder zumindest mal mitgearbeitet oder einen Einblick bekommen zu haben. Das fällt einem dann auf jeden Fall leichter, wenn man weiß, okay, ich muss hier hin, ich muss da gucken, ich muss das anklicken, manche Sachen, dann tut man sich leichter im Kurs. Man lernt es zwar dort auch, der Grundkurs fängt wirklich von vorne an mit SAP, aber man merkt dann schnell, okay, irgendwo ist auch eine Grenze vom Verständnis und dann wird es dann natürlich happig. Ne? Die Kurse werden auch immer intensiver und schwerer dann natürlich.
Wie groß ist dein Respekt jetzt vor diesem, ja, vor dieser Möglichkeit oder beziehungsweise vor diesem System SAP? Gehst du da spielerisch dran oder sagst du, oh, da müssen wir das
also Handbuch holen? Ich kann da mal so ein paar Anekdoten erzählen, das ist dann schon recht lustig. Ne? Also anfangs war es so, dass ich mit einem ungeheuren Respekt an das System rangegangen bin. Da war die Scheu vor jedem Klick, ne? Weil es hängt ein Produktionsunternehmen dran und wenn ich einen Klick mache, der wirklich falsch ist, dann habe ich ein ganz gewaltiges Problem, weil unter Umständen steht irgendwo eine Produktionslinie. Oder ein LKW und ein LKW staut sich dann auf 50, die werden immer abgefertigt. Dann haben wir natürlich ein großes Problem. Ich habe aber dann auch gelernt, dass es mal gar nicht so schlimm ist, wenn man einfach mal einen Knopf drückt und guckt, was passiert. Das ist im SAP-System natürlich nämlich schön, weil es gibt, das ist das sogenannte Dreitiersystem, es gibt ein Entwicklungssystem, es gibt ein Testsystem und es gibt ein Produktivsystem. Im Testsystem kann man natürlich schön spielen. Wenn das mal weg ist, dann ist es nicht so schlimm. Außer die Entwickler schimpfen, weil sie nicht mehr testen können. Aber das verkraften sie besser wie die Produktionslinie. Später habe ich dann doch auch mal spielerisch mitgearbeitet. Das ging dann auch locker, dann hat man gewusst, was man tut und dann läuft es. Ne? Dann, wenn man mal im Lauf drin ist, dann geht's. Ja, und da war es dann auch ab und zu so, dass man dann einfach gesagt hat, okay, wir haben Schulungssysteme aufgebaut für einen Release-Wechsel, also auf eine neue Version umgestellt. Und ich habe dann die Testsysteme dafür erzeugt mit dem Tool, das die Testsysteme automatisch macht, also automatisch erstellt. Das TDMS hieß das, Test Data Migration Service. Und ja, und ich habe das gemacht und irgendwo hatte ich noch einen Fehler in der Konfiguration und habe dann den Knopf gedrückt und gesagt, also schönes Wochenende, ich gehe dann heim. Und bin damals, wollte ich eigentlich nach Crailsheim, war auf dem Weg nach Crailsheim und bin Schleichwege hinten rumgefahren, bin gerade in Gerabronn angekommen, hat das Telefon geklingelt. Du musst sofort zurückkommen, hier geht gar nichts mehr. Die ganzen Prozesse stehen und Produktion und die können nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, oh, okay. Also ins Auto, wieder rumgedreht und zurück. Ja, und dann war es eben so. Ne? Dann musste man natürlich auch gucken, dass man den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Und wenn man da das Know-how hat, dann lernt man da auch ganz schnell damit umzugehen. Und dann sinkt natürlich auch manchmal vielleicht der Respekt, die Hemmschwelle ein bisschen. Aber ich sage immer, man muss einen gesunden Respekt haben davor, was man tut. Man muss wissen, was man tut. Wenn man es nicht weiß, muss man es erstmal kontrollieren. Und dann geht man daran. Respekt hat man immer. Aber man darf auch keine Angst haben.
Das ist der entscheidende, Nachsatz.
Ne? Ja, genau.
Die Maschine macht nur das, was ich will. Nicht? Und wenn ich will, dass sie, ja, dann hat sie eben Pech gehabt. Dann soll sie sehen, wie sie da rauskommt.
Ich sage immer, ein PC ist nur so schlau wie der, wo dahinter sitzt. Ne?
Gut. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, mit Männern und Frauen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt. Von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Sascha Christian, IT-Administrator aus Badenstein. Nächstes Lied haben wir einliegen. Was hören wir von dir?
Ja, das ist von Bob Marley. Brainwashing.
Gut, Wir haben jetzt einiges gehört von dir. Also ich, ja, wie soll ich denn sagen, wenn ich vorher Ahnung gehabt habe, Ahnung, wohlgemerkt, habe ich jetzt gar nichts mehr, habe einen heiden Respekt davor, weil du sprichst ja, es sind ganz, also diese, ja, diese SAP-Software kann ganze Firmenprozesse entweder steigern, leiten oder, wenn der verkehrte Knopf gedrückt wird, lahmlegen. Also ich würde, ich, ja, mein auch mal so ein Prozess, gut, es gibt ja Testversionen, wie du gesagt hast, da würde ich gerne mal mit rumspielen und dann so einen ganzen Prozess lahmlegen. Nicht? Jetzt können wir Feierabend machen, die Firma ist kaputt.
Ja, so einfach geht es dann doch nicht. Ne? Das hört sich immer einfacher an, wie es ist. Aber man kann schon einiges treiben da drin, das ist schon wahr.
Wie sieht es aus? Du bist ja aus der Schule raus und bist gleich in dieses IT-Fach hinein, oder?
Nein, ich habe einen langen Werdegang. Ich war auf der Hauptschule ursprünglich, bin von der Hauptschule runter und habe dann die Wirtschaftsschule gemacht. Dann habe ich das Berufskolleg 1 gemacht, das Berufskolleg 2, gleich mit Fachrichtung Datenverarbeitung mit Fachhochschulreife. Dann hat mich die Bundeswehr erwischt. Habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, weil die haben schon mal geschrieben, aber ich war dann immer noch auf der Schule. Dann hatte ich eigentlich Glück, dass ich da nicht hin muss. Und habe da auch angefangen, wieder richtig Musikunterricht zu nehmen, E-Gitarre zu lernen, damals auch beim Rainer Schulz in der Musikschule. Und habe gedacht, ja, die wollen von mir nichts mehr, ich mache jetzt meine Schule und dann ist gut, mache Ausbildung. Ja, nichts war's, ne? Zeugnis bekommen, Fachhochschulreife daheim und heimgefahren und was steht auf dem Heim, auf dem Küchentisch? Einberufungsbescheid. Na, ich dachte so, jetzt weiß ich es. Ne? Gut, dann ist man halt zur Bundeswehr, da war ich dann 3 Wochen. Und dann habe ich während den 3 Wochen gesagt, Leute, es geht nicht. Ich will Musik machen, ich will jetzt nicht da bei euch rumsitzen und Krieg spielen. Und dann habe ich währenddessen verweigert und war dann in Schrotzberg im Krankenhaus als Zivi angestellt. Und habe dort Zivi gemacht, die restlichen 9 Monate noch, die ich machen musste. Und währenddessen habe ich mich beworben bei der EBM. Dort meine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann und dann den Netzwerkadministrator, SAP-Administrator. Im Support habe ich gearbeitet. Dann hat es angefangen mit der Audio- und Videowelt, audiovisuelle Medien, wie ich es so schön nenne. Das verschmelzt einfach am besten. Und bin jetzt mittlerweile IT-Administrator, Netzwerkadministrator in einem Unternehmen, die Ladenbau machen. Retail Maintenance für Shops im Ladenbau. Die haben eigene Architekten, Servicetechniker. Die müssen auch europaweit betreut werden. Und da bin ich dann für die ganze Infrastruktur zuständig.
Ladenbau ist was?
Shops zum Beispiel. Also als Beispiel, ich weiß nicht, darf ich Werbenamen sagen? Levis zum Beispiel.
Ist keine Werbung, nicht Coca-Cola, ist auch keine Werbung.
Ja, super. Also dann zum Beispiel, bloß als Beispiel, wenn jetzt Levis kommt und sagt, wir möchten im Wertheim Village oder in Berlin möchten wir einen Shop aufmachen, einen Laden aufmachen, dann rufen die an, sagen, wir machen in 3 Monaten möchten wir einen Shop aufmachen, könnt ihr da vorbeikommen? Sagen wir, ja, kommen wir. Dann fahren unsere Leute dahin, vermessen den Laden, übernehmen die Planung, wie soll er aussehen, wie soll er aufgebaut werden und dann gibt es unsere Projektmanager, die dafür zuständig sind, die Bauleiter, die gucken, dass der Laden frisch gerechtfertigt ist. Mit Bauantrag und so weiter haben wir unsere Architekten dafür. Und später geht es in die Wartung, da haben wir dann unsere Servicetechniker, die machen alles von Türluftschleier reinigen, Kasse absaugen, Klimaanlagenwartung, eine Lampe tauschen und so weiter. Die machen dann diese Wartungsarbeiten.
Also so ein Jeansladen, sag mir jetzt einfach mal so, der wird komplett von euch betreut. Also ja. Wozu braucht man da, Verkäufer, braucht man die da noch?
Ja, natürlich. Wir haben ja keine Verkäufer, die stellen wir nicht. Ne? Wir haben Servicetechniker, die dafür zuständig sind, damit der Laden, so wie er ist, auch am Leben gehalten wird. Wir arbeiten natürlich auch mit Partnerfirmen, die in der unmittelbaren Umgebung sind. 24-Stunden-Service, dass wenn da was ist, dann haben wir eine Hotline. Und dann können die gucken, innerhalb von einem gewissen Umkreis, wo ist einer? Wer arbeitet mit uns? Lauf los. Hol die Frau aus dem Laden raus, wenn das Tor schon zu ist.
Ja, das ist klingt unglaublich faszinierend für mich. Also, ja, ich will nicht sagen, dass ich begeistert bin, aber ich bin sehr respektvoll der Geschichte da gegenüber. Ist es schon passiert, dass man, ja, bei einem Laden, sage ich jetzt mal so, irgendwas vergessen hat, was vielleicht entscheidend war. So, also ja, jetzt nicht unbedingt sehr wichtig, aber das hätte uns auffallen müssen.
Oh, da kann ich jetzt so nichts dazu sagen, weil ich bin im IT-Bereich, da komme ich mit den Shops gar nicht in Verbindung, weil wir arbeiten eigentlich nur mit unseren Technikern, da gibt es bestimmt hier und da irgendwas, wo mal, aber es ist menschlich, ne?
Das ist es ja dann. Das ist es ja dann, Gott sei Dank. Nicht? Da kann man dann als der alte Ausspruch, woanders, der wird auch noch mit Wasser gekocht.
Genau.
Deine beruflichen Möglichkeiten, die du jetzt hättest, wie weit reichen die?
Meine beruflichen Möglichkeiten, ja, die reichen weit. Gerade in dem, dass ich ja mich selbstständig gemacht habe in dem Bereich IT, Audio und Video. Das ist ein unglaublich breites Spektrum, was man da bedienen kann. Ich betreue ja nicht jetzt große Firmen, sondern ich mache das ja nebenberuflich, nebengewerblich, neben meiner Hauptarbeit als IT-Systemadministrator. Habe ich eben mein Hobby zum Beruf gemacht und von daher betreue ich Privatkunden, kleine Unternehmen, Einzelunternehmen, mittelständische Unternehmen. Das sind so gerade die Zielgruppen, die ich eigentlich im Auge habe, im Visier habe, zu unterstützen. Vor allem auch die Privatleute, weil ich halt einfach merke, dass es jetzt im IT-Bereich sehr viel Defizite gibt, dass ich einfach sage, da kann ein Normaler eigentlich gar nicht mehr viel machen, weil da so viel, sagen wir mal in Anführungszeichen, Know-how vorhanden sein muss, um das wirklich auszuführen, was man letztendlich machen will. Sei es ein Desktop-Icon zu verschieben oder ein Programm installieren, ich krieg's nicht runter, dann habe ich mir ein Virus eingefangen und so weiter, ne? Im Audiobereich, da habe ich ja, wie gesagt, gelernt im Studio beim guten Bekannten. Der,
wie heißt denn der?
Marco Jantke heißt der. Der betreibt das Sangit Music Production Studio noch in Bartenstein, arbeitet aber hauptberuflich auch in München bei der Bavaria in der Sendeabwicklung. Und von daher habe ich da ein sehr großes, sehr guten Background und Kollegen an der Hand, wenn es irgendwo mal klemmt. Und da habe ich einiges gelernt. Und ja, der Audiobereich, da betreue ich auch private. Es gibt noch viele, die haben Shellac-Platten daheim. Zum Beispiel, die werden digitalisiert. Ich habe noch einen richtig schönen von Vater geliehen, weil der hat einen super Plattenspieler. Das ist eine Nadel, die hat eine Nadel drin, die kann man verstellen in der Höhe. Das braucht man für die Shellac. Shellac hat auch eine andere Umdrehungszahl wie die normalen Singles, 33, 45, ich glaube 76 ist das für Shellac. Und da kann ich mit einem Plattenspieler alles abhandeln, ne? Wie dass ich mir nochmal ein Grammophon hole und einen Neumann davor kann und sage, jetzt nehmen wir das mal so auf. Ja, oder ja, ich habe auch schon Anfragen gehabt für CD-Aufnahmen, zum Beispiel ja, eine Geschenk-CD zum Beispiel für den Liebling daheim. Da kommt dann jemand, bringt ein Playback mit und singt es dann ein. Sprachaufnahmen kann ich durchführen, Audioproduktion in dem Sinn von Solo, Trio, Duo bis Bands. In Multitrack, also Mehrspuraufnahmen mit anschließender Bearbeitung, Mastering. Dann gerade über meinen Kollegen, über Marco Jantke, habe ich auch die Möglichkeit, das direkt zu labeln mit eigenem Labelcode und dann kann man es auch direkt ins Presswerk geben mit GEMA-Abwicklung und so weiter. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Auch mit sehr noblem und edlem Equipment. Da bin ich ganz besonders stolz drauf. Also wir haben kein 0815. Wir haben anständiges Equipment von Beyer Dynamic, AKG, Neumann, Stresser. Stresser sind die Underdogs, nenne ich sie immer gern. Die kommen ursprünglich von der Firma Haun. Das ist auch in der Nähe von Mosbach kommen die her. Der Geschäftsführer hat damals bei Schöps gelernt, der Chefentwickler. Die machen sehr feine und sehr schöne Mikrofone, vor allem im Kleinmembranbereich, die sehr gut sind. Beschallung kann ich abwickeln. Also das ist überhaupt kein Thema. Da habe ich schon einige Anfragen jetzt gehabt, habe auch erst jetzt am Wochenende eine Beschallung gemacht für die Arrows in Niederstetten im Kult. Das war sehr ordentlich, so wie es sein soll. Und das ist natürlich auch, ja, ich versuche es halt so lukrativ wie möglich zu machen, weil ich finde es immer schade, wenn man eine Veranstaltung plant, was machen will, auch vor allem Schülerbands, die haben überhaupt keine Möglichkeit, die haben auch kein Geld, das in der Hinterhand, damit man sich so eine Anlage selber kauft. Ich habe die Anlage, ich kann sie verleihen. Ich kann sie aufstellen, ich kann sie betreuen, ich kann auch die Band abmischen und das natürlich, ja, für ein Taschengeld, sage ich mal. Weil ich finde es gut, wenn die sich da so weit engagieren und sagen, wir wollen Musik machen. Und da finde ich es eigentlich dann auch schade, wenn die Preise immer so exorbitant hoch sind. Da gibt es natürlich dann Verleiher, die verlangen dann mal geschwind einen 500er oder einen 1000er dafür. Kann sich keiner leisten und den Preis kann man sich eine kleine Anlage selber kaufen. Genau. Und der Bereich Video, den will ich nicht verdrängen. Den habe ich natürlich auch. Ich habe bei einer Kurzfilmproduktion mitgemacht. Das war eine Low-Budget, also eine No-Budget-Produktion. Gar keiner hat Kohle gehabt. Aber eine Spiegelreflex mit Videoaufnahmefunktion haben wir gehabt von Canon und die haben wir genutzt. Wir haben einen Kurzfilm gemacht, der heißt Second Chance. Den hat Thomas Badke hat ihn damals gemacht. Das ist ein ehemaliger Geschäftskollege von mir, der sehr videoaffin ist und auch ein super Fotograf, Objektfotografie macht. Kommt aus Köln, also ein richtiger Kölner, so wie man sich vorstellt, ne? Und wir haben da die Produktion gemacht. Ich habe die Audio-Nachbearbeitung noch gemacht für den Film, habe beim Filmschnitt unterstützt. Wie vorhin erwähnt, haben wir das Yellow Day von The Arrows haben wir mit eingebunden als Titelsong. Das kam gleich am Start. Premiere gab es im Kino in Bad Mergentheim. Oh. Im Movie ist das, und das Kino war brechend voll an einem Sonntagmorgen. Das war Wahnsinn. Ich habe meinen ersten Oscar dort bekommen für die beste Audioproduktion, Audioschnitt und Nachbearbeitung. Ja, war eine sehr geile Stimmung, muss ich sagen.
Das spricht natürlich für dich. Also den, ich sag's mal so, einen Oscar kriegst du nicht, weil du besonders schön lachen kannst, sondern da steckt erst mal eine Menge Arbeit drin. Und da steckt auch vielleicht unter Umständen manchmal Frust drin, dass es nicht so kommt, wie man sich das vorstellt.
Ja, da gab es dann auch die Dinger so, Sascha, wie weit bist du mit dem Schnitt, wie weit bist du mit dem Ton? Dann sage ich, ich brauche noch einen Tag, bringst du morgen mit, dann setzt man sich abends die halbe Nacht hin und schneidet und macht und tut und fügt ein und macht Soundeffekte mit rein, nimmt selber Soundeffekte auf. Da hat es geregnet, ich habe einen Regen mit aufgenommen. Gut, den haben wir nicht verwendet, aber ich habe ihn aufgenommen. Jetzt habe ich ihn mindestens in meinem Archiv mit drin. Und dann komme ich am nächsten Tag, bringe das fertige Ding mit. Dann sagt er mir, ich habe noch eine Änderung gemacht. Und ich so, nein, bitte nicht. Keine Änderung mehr. Dann musste ich wieder anfangen zum Ändern. Das ist natürlich dann müßig. Da ist man dann auch manchmal ein bisschen so, ach, muss es sein, jetzt nochmal eine Änderung. Und ich will doch eigentlich, jetzt haben wir es doch. Und muss aber sagen, manchmal ist es besser, man macht es fünfmal, weil einem noch was einfällt, weil der Kreativitätsprozess, der geht natürlich weiter. Der hört auch nicht so auf von jetzt auf nachher. Meistens fällt einem hinterher noch was ein. Wahrscheinlich geht es mir nachher auch so. Ich habe was vergessen zu sagen. Dann ist aber vorbei, ne? Und ja.
Das liegt in der Natur der Sache, gell?
Ja, also
das
genau.
Ist, ich habe hier an diesem Gerät, das natürlich kein Mensch sehen kann, habe ich mal geschnitten. Und zwar die betreffende Person wollte das rausgeschnitten haben. Dann ist es so, wenn in der fertigen Produktion was rausschneidest, rückt der Rest zusammen und am Schluss fehlt dir 1,5 Minuten. Die kannst du nicht nachflicken, das geht nicht. Also das hat mich 7 Stunden Zeit gekostet. Da habe ich gedacht, also gut, ich bin jetzt nicht so einer, dem das über die Hand läuft oder so. Das jetzt in Arbeitszeit umgerechnet, das war also für mich schon, da ich katholisch bin, kann ich ja alle 17 Heilige rufen, runter verfluchen. Also die sind alle dran gekommen, aber ich habe es dann gebeichtet irgendwann und da ist ja wieder gut. Aber das ist schon, wie du sagst, da hätten wir noch was. Da, wieder von vorne los. Und dann wieder gucken, wo können wir was tun. Also es ist schon alles nicht so einfach. Wenn man das so von dir oder auch von anderen hört, denke ich, oh ja, das ist alles ganz einfach, das kannst du auch. Ne? Aber dann findet man schon den Knopf nicht, wo man einschalten muss. Damit geht es eigentlich dann schon los. Deswegen ist es wichtig, jemanden zu haben oder jemanden zu kennen, einen Fachmann, der Ahnung hat, der weiß, wie man am Radio UKW einstellt.
Zum Beispiel, ne? Ja?
Gut, Frage zum Familienstand, bist du verheiratet, hast oder 17 Frauen oder, oder hält sich in Grenze?
Nein, ich habe eine Partnerin, sehr glücklich zusammen, sind verlobt, wir wollen noch heiraten, Termin steht aber noch nicht fest, also die Frage gleich vorwegzunehmen.
Das ist nicht wichtig.
Ja, haben einen Hund, eine Hündin, die haben wir aus Spanien gerettet, aus der Tötung. Labrador-Mischlingsdame und wir sind recht glücklich, leben zu Hause in Badenstein in einem kleinen Häuschen. Das haben wir uns nobel renoviert. Hat zwar Zeit und Energie gekostet, aber ich habe es fertig gekriegt und sieht gut aus. Wir sind glücklich dort.
Wattenstein, sage ich immer, ist für mich so ganz irgendwo oben am Rande des Abgrunds oder am Rande der Welt. Ja. Man fährt auf dieser Straße nach Mergentheim, biegt irgendwann mal links ab und steht dann vor diesem massiven Schloss.
Ja.
Also vor dieser Kulisse. Ist schon faszinierend. Allein ist die Allee dahin.
Ja, Wattenstein ist auch ein Underdog, weil man sieht es nicht von der Straße aus. Man sieht es nur, wenn man von Bad Mergentheim Richtung Greilsheim fährt. Kann, wenn man mal rechts rüber guckt, dann guckt ein Zipfel raus, ne? Der Turm. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Es kann ja auch eine kleine Ortschaft sein mit einer Kirche. Mhm. Aber dass dann natürlich dann eine alte Barockanlage noch da ist, das sieht man von der Straße auch aus nicht. Ne?
Und es gibt auch einen Fürst, der also dort noch lebt.
Ja, genau. Direkter Nachbar.
Oh, da kannst du dem ja winken.
Ja, als ich noch bei den Eltern gelebt habe, konnte ich das, weil mein Zimmer hat genau Blick zum Schloss gehabt.
In Badenstein, wer das nicht weiß, ist übrigens die Fremdenlegion gegründet worden.
Richtig.
Es sind Dinge hier, also hier in Hohenlohe sind Dinge passiert oder haben Dinge ihren Lauf genommen. Wer es weiß, weiß es. Und wer keine Ahnung hat, der denkt, ach Gott, wie heißt es so schön im Hohenlohe, die leben alle hinter Trummer.
Ja, genau.
Was aber auch, von Wege. Ne?
Was auch im Badenstein uraufgeführt wurde, war die Zauberflöte.
Ah ja, stimmt, im Schlossgarten.
Im Schlossgarten.
Ja. Also ein bisschen was Geschichtliches habe ich mir auch angeeignet, weil es mich einfach dann interessiert hat. Und wie gesagt, Badenstein
ist ein kreativer Fleck.
Ja.
Es sind viele Musiker und Künstler nach Badenstein gezogen. Und selbst aus Badenstein kommen kreative Köpfe raus. Ne?
Ja, ist enorm, sollte man nicht meinen. Nicht New York, Paris und Tokio, nein.
Badenstein. Jawohl, das muss man mal sagen.
Ja, muss mal ganz klar gesagt werden. Also diese Gegend hat ganz gewaltig was, wenn man so ein bisschen abseits der Straße fährt, auch gerade für den Tourismus und. Und das ist schon für mich immer wieder faszinierend, wenn ich dann irgendwo vorbeifahre, was ist denn bei euch los? Oh, setz dich. Sowas hast du noch nie gehört, nicht? Gut, wir sind, mal gucken. Ah, nee, wir haben noch ein Stück. Wir haben noch ein Stück weit Sendung. Ich möchte noch einmal auf dein Umfeld kommen. Also du bist ja mit Federchen in der Band, oder beziehungsweise Federchen spielt harte Gitarre, nicht? Und du hast nebendran gesteuert und so nach dem Motto, das will ich auch können, oder das mache ich auch. Oder hat er gesagt, du nimmst jetzt die Gitarre in die Hand?
Nee, das hat er nicht gesagt. Ich glaube eher, dass er sich sehr darüber freut, dass ich Gitarre spielen gelernt habe. Das ist, ich kann gar nicht mal sagen, wie das gekommen ist. Ich habe mit 4 oder so eine Kindergitarre geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Und mit 4, da weiß man noch nicht wirklich, ob ich jetzt Musik machen will oder nicht. Ne? Selbst wenn man da eine Trommel kriegt, dann haut man halt drauf und sagt, super, cool, machen wir einen Krach, ärgern wir Mama und Papa. Ne? Immer schön drauf auf die Trommel. Nee, das hat sich entwickelt, die Kindergitarre, dann hat man die immer genommen, hat rumgespielt. Der Vater hat selber immer noch ein bisschen Gitarre gespielt zu dem Zeitpunkt und ist dann auch gekommen, hat ein bisschen was gezeigt, ein Kinderlied, so alle meine Entchen zum Spielen. Oder
ist gar nicht so einfach.
Nee, ist nicht so einfach, auch wenn es nur C-Dur ist. Mhm. Und ein paar Griffe. Und es ist so, ja, man lässt es dann wieder stehen und tut es beiseite, aber es ist ja nie ganz weg, weil es ist ja immer in unmittelbarer Nähe. Ne? Man ist ja allein schon visuell damit konfrontiert. Die Gitarre steht ja da, man sieht sie. Ja, und da ich natürlich aus einer elektronischen Zeit komme, sage ich mal, hat mich dann das Keyboard doch mehr interessiert wie die Gitarre und habe dann Keyboardunterricht gehabt. Mein Bruder hat dann damals eine Schülerband noch gegründet, als in der Schule war. Da bin ich als kleiner Steppke mit 7, 8 Jahren, bin ich da natürlich dann, die haben gespielt, da bin ich runter, zugeguckt und ist natürlich dann, wow, die spielen Gitarre und Verzerrer und laut und Schlagzeug und Bass, das ist cool, das will ich auch machen. Hab dann aber Keyboard gespielt, war aber wurscht, hab dann eine Gitarre genommen, hab trotzdem Gitarre gespielt und das hat man dann gelernt durch Abgucken. Man hat gesehen, was die greifen und hat's nachgemacht. Dann gab's diese Grifftabellenbücher früher noch, da hat man dann aufgemacht, wie es geht D-Dur, wie geht A-Dur, wie geht E-Dur. So eine HB3 kann ich schon Walzing spielen, wunderbar, ne? Und so ist es im Prinzip, ist man da reingestolpert in die ganze Geschichte. Wenn man was nicht gewusst hat, hat man einen Vater gehabt, wo man fragen kann, wie geht der Griff? Das hat er gezeigt und haben ein bisschen geübt und dann hat es funktioniert.
Und da hat der Vater gesagt, das weiß ich auch nicht, da müssen wir mal nachgucken.
Ja, das gab es dann auch bestimmt. Heute fragt er mich, wie ein Griff geht.
Ja gut, es gibt Griffe, die kenne ich nicht. Klingen zwar gut, aber ich kann sie nicht spielen. Oder beziehungsweise ich sage dann immer, das ist viel zu kompliziert, weil die Bands spielen im Spiel, also wenn die auf der Bühne stehen, diese Griffe nicht. Die knallen die zwar in die Noten hinein und denken ja. So, oi. Aber wenn die draußen sind, ich sag's mal auf dem freien Feld, dann zählt halt ja, die Grundbegriffe oder Grundgriffe. Und dass es halt gut klingt und läuft. Nicht? Und wenn ich dann einen Majorgriff habe, denke ich mir, ja Gott, was ist denn das für eine? Muss nicht unbedingt sein. Die Bands, die allererste Band, in der du gespielt hast, wo ihr also auch aufgetreten seid.
Das waren tatsächlich die Arrows mit 8 Jahren, wo mein Bruder unter dem Namen dann in Bartenstein an der Jahresfeier gespielt hat. Ich war da ja 8 Jahre alt und ich habe den Battlekranz geschwungen, das Tambourine, ne, Gitarre, ja, ich will den nennen, ins Handwerk pfuschen. Ne. Habe mich dann aufs Tambourine beschränkt und habe das gemacht.
Deine eigene Band?
Meine eigene Band ist die Akustik-Gitar-Kombo. Da sind wir zu dritt mit dem Rico Putzert am Bass, Katharina Sick am Gesang. Ich spiele Gitarre, singen tun wir eigentlich alle drei. Ja, und wir covern im Prinzip querbeet von Rock, Pop, Folk, Blues.
Also alles, was gut, also wo ich sage, alles gute Musik.
Alles gute Musik, ja. Selbstverständlich.
Es muss ja auch Spaß machen, nicht? So ähnlich ist es. Heute noch unterwegs oder überhaupt noch unterwegs oder etwas eingeschränkter?
Im Moment eher ein bisschen eingeschränkter. Wir haben es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Mit den Arrows bin ich jetzt noch unterwegs. Wir machen dann immer einmal im Jahr einen eigenen Auftritt. Den haben wir jetzt im Kult in Niederstetten gehabt. Nächstes Jahr ist in Planung in Bartenstein wieder in der Halle. Da wären wir wieder bei Bartenstein. Ja, mit Akustik-Gitar-Kombo, da ist es im Moment so, dass wir uns jetzt eher im Moment darauf beschränkt haben, auf Hochzeiten zu spielen. Also für die kirchliche Trauung zum Beispiel, da haben wir schon ein paar Auftritte gehabt. Das ist eigentlich immer ganz schön. Kommt auch mal wieder in die Kirche, ne?
Genau, ne? So ist der liebe Gott, der kommt auch mal wieder, ne?
Ja, ist auch mal wieder da.
Das Repertoire, wenn er in der Kirche spielt oder wenn du mit der Combo auftrittst, was ist euer Schwerpunkt-Repertoire?
Also in der Kirche haben wir The Rose zum Beispiel, dann Halleluja. Und dann im Prinzip die Wünsche, was das Brautpaar möchte. Also wir haben eins gehabt, das heißt Ein Augenblick. Das hat eine Pianistin geschrieben. Da gab es keine Noten, da gab es keinen Text, da gab es nichts dazu. Das hat man auf YouTube gefunden dann, nachdem man gesagt gekriegt hat, das ist das Lied, das möchte ich gerne auf meiner kirchlichen Trauung. Ja, da setzt man sich hin und macht das mal oldschool wie früher. Früher hat man auch nichts gehabt, da gab es kein Google, da gab es keine Suchmaschine, da hat man sich hingesetzt, hat seine Ohren angestrengt und hat sich's rausgehört. Und so haben wir das gemacht. Hat sich hingesetzt, werden die Akkorde rausgehört, dann schreibt man es für den Bass noch auf, damit er spielen kann, Text rausschreiben und dann wird gespielt.
Das ist gute alte Musik, so wie ich sie auch kenne. Ja. Irgendeiner hat eine Platte beigeschweift, dann haben wir halt reingehört in diesen Titel, so lange rumgekloppt, bis man dann das Demol endlich gefunden hat, dass es dann gestimmt hat. Gell? Aber du hast es dann drin gehabt.
Genau.
Und da geht es dann so rein übers Hören, wie ich schon sagte, mit Note, bei mir gleich null. Es haben schon etliche sich versucht daran, mir Note beizubringen, aber ich denke, das ist viel zu kompliziert, das kapiere ich mein ganzes Leben nicht.
Für die Gitarre gibt es ja die berühmte Tabulatur noch, das Spielen nach Zahlen.
Ja, du wirst schon gemerkt haben, mit Mathematik habe ich es ja so gleich gar nicht.
Nö, habe ich noch nicht. Aber
also deswegen, wie gesagt, lieber auf die alte Tour. Das gute Röhrenradio eingeschaltet, nicht? Und dann die erste Verstärker, die wir hatten, waren Radios. Und wenn wir fertig waren, haben wir den Klinkenstecker rausgezogen und das Radio aber nicht mehr zurückgedreht. Und da weiß ich von einem Väterchen, der hat dann morgens klar Radio eingeschaltet und das Radio war ganz aufgedreht und dann, bis das warm geworden ist und dann hat das losgedröhnt und dem ist ja schier die Zahnpasta oder die Zahnbürste aus dem Mund gefallen.
Kennst du noch Riem? Sagt dir Riem was?
Nein.
Riem München?
Ja, ja, Flugplatz.
Nee, das ist Radiotechnik München gewesen. Die haben früher, in der 50er Jahre war das, glaube ich, haben die so Bastelanleitungen gehabt, so Bauanleitungen für Verstärker. Da hat mein Vater hat damals einen gehabt, einen Riemverstärker. Das war mein erster Gitarrenverstärker, über den habe ich gespielt. Der hat noch richtig schöne Röhren drin gehabt, das war der beste Klang, den ich gehabt habe damals.
Ja, wie du gesagt hast, es gibt einfach, das hört sich gut an und es hört sich auch so an, aber wie gesagt, ja, ist halt einfach so. Du hast jetzt zwei Bands genannt, das sind die Arrows und das ist die Combo. Wie heißt die Combo?
Akustik-Gitar-Combo.
Akustik-Gitar-Combo. Gibt es noch andere Bands?
Ja, die Scarp-Music, also Scarp bestand aus Rico Putzert und mir. Im Prinzip nichts anderes wie unsere Initialen, Sascha Christian und Rico Putzert. Wir haben ein Duo als Duo gespielt. Ja, wir waren öfters in Rot am See im Dreispitz am Tag gespielt, weil es war ideal. Wir haben nicht viel Platz gebraucht und haben auch eine gute Mischung aus Pop und Rock und Blues noch ein bisschen gespielt mit der Akustikgitarre und Akustikbass. Dann habe ich noch bei der RS Blues Band gespielt von Rainer Schulz Blues Band. Da war ich einige Jahre mit dabei. Gut, war mein Musiklehrer, bei dem habe ich gelernt und da habe ich die Möglichkeit bekommen, bei der Bluesband mitzuspielen und das war echt funny, die war cool, die Zeit. Und viele sagen, für den Blues muss man ein bisschen älter sein, aber wenn ich da nur an Joe Bonamassa denke, der ist 2 Jahre älter wie ich und der ist jetzt gilt als einer der besten Blues-Rock-Gitarristen der Welt, muss ich sagen, nee, bin nicht so jung, nicht so alt, aber man kann auch mit jungen Jahren guten Blues machen. Übrigens mit der RS Blues Band auf der Radio Störfunk CD, wie hieße die heiße Scheibe, war die RS Blues Band auch mit drauf. Da habe ich damals noch dafür die Mischung gemacht und die Aufnahme.
Wahnsinn. Ich bin begeistert, ich bin ehrfürchtig ergriffen über so viel IT und so weiter und so weiter. Wir haben also jetzt von dir einiges gehört, aber wir sind fast am Ende mit unserer Sendung. Wenn ich jetzt die gute Fee wäre, du hättest einen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
Ich würde nochmal wiederkommen, so in 2 Jahren. Und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, was draus geworden ist, aus meiner Vision.
Dann schauen wir mal. Nicht? Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten und schönsten Menschen aus dieser Region. Von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Sascha Christian, IT-Administrator aus Badenstein. Ich bedanke mich für dein Kommen. Wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Crailsheim. Letztes Lied. Grüß Sascha.
Das ist von John Fogerty, Born on the Bayou.